Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin auch dankbar für die Übersetzung, sonst müsste ich jetzt Englisch sprechen. Englisch. Mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten, KI, da könnte ich, glaube ich, simultan in verschiedenen Sprachen. Ich grüße euch herzlich hier vor Ort. Ich grüße euch an den Übertragungsgeräten, auch zu diesem Gottesdienst, nachdem ihr schon einmal dreimal begrüßt worden seid, auch euch herzlich. Ich danke euch fürs Verständnis. Und das ist jetzt nicht so, dass wir euch hier vorne weg haben wollten, sondern einfach, dass ihr auch etwas davon mitbekommt. Genau. Ich hoffe, dass ihr dann die Übersetzung mitbekommt. Nach einer längeren Pause von der Auslegung zum ersten Johannesbrief dürfen wir heute wieder zurückkehren zu dieser Auslegungsreihe zum ersten Johannesbrief. Ich darf euch bitten, diesen herrlichen Brief mit aufzuschlagen. Es sind einige Auswärtsdienste gewesen, es sind herrliche Gottesdienste gewesen, Taufgottesdienste gewesen, die uns ein bisschen verhindert haben, dass wir in diesem Studium Fortschritte machen oder fortsetzen. Und jetzt möchte ich gerne da wieder einhaken und euch wieder abholen und dann euch den Predigtext vorlesen, über den wir heute nachdenken wollen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ab Vers 13 möchte ich euch vorlesen. 1. Johannes 5, ab Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht in Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch von den Götzen. Liebe Geschwister, das ist der Text, den wir miteinander anschauen, den wir miteinander studieren wollen. Und auch da möchte ich Jesus bitten, dass er zu unseren Herzen redet, dass er die Möglichkeit gibt, dass auch die Geschwister das verstehen können. Und wer möglich ist, darf ich noch einmal bitten, aufzustehen. Jesus, wenn es darum geht, dass wir dein Wort öffnen, wenn es darum geht, dass wir dein Wort lesen und nach dem Verständnis suchen, so braucht es wirklich, wirklich ein demütiges Herz. Es braucht geistliche Ohren, geistliche Augen. Es braucht dein Wirken unter uns. Wir beschäftigen uns nicht mit irgendwelchen menschlichen Gedanken, wir beschäftigen uns nicht mit menschlichen Vorschlägen. Wir beschäftigen uns mit deinem Wort, wir beschäftigen uns mit deinem Willen. Es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Und da bitte ich dich, dass du durch deinen Geist uns so nah wie möglich an deinem Wort hältst, soweit es möglich ist, dass unsere Herzen vorbereitet sind, dass sie nicht abgelenkt sind, dass sie auch nicht durch Prägung, durch Meinung, durch Vorbehalte da gehindert sind, Herr, da auf dich zu hören, auf dein Wort zu hören. Ich bitte dich, dass wir heute das alles ablegen können, das, was uns verhindert, dass wir in Freimütigkeit vor dich treten können und hören dürfen, wie Jünger hören. Jesus, gib die Möglichkeit, dass die Geschwister, die jetzt hier zu Gast da sind, dass sie das übersetzt bekommen, dass sie das hören und sie auch sich daran erfreuen dürfen. Herr, gib, dass wir hier, die wir die Sprache kennen, dass wir das hören können und darüber dankbar sind, was du uns zu sagen hast. Gib uns Ruhe, Ruhe, dass wir es hören können. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, mittlerweile beschäftigen wir uns mit diesem herrlichen Brief. Knapp 3 Jahre studieren wir diesen herrlichen Brief, den ersten Johannesbrief. Und im Wesentlichen geht es um ein Thema, das uns begleitet. Im Wesentlichen geht es um ein Thema, das uns bewegt, seit 3 Jahren, über das wir nachdenken und hoffe fester und fester in diesen Dingen, in diesem Thema werden. Es ist das Thema der Gewissheit. Es geht darum, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. So, wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt, ob man überhaupt wissen kann, dass man ewiges Leben hat, ob wir wissen sollen, dass wir ewiges Leben haben. Und wir von der Schrift sind wir durch all diese Verse und Kapitel gegangen und haben gesehen, dass das Wort Gottes uns sagt, wir können nicht nur wissen, sondern wir sollen es wissen. Es ist Gottes Wille, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Also wir reden schon über 3 Jahre über die Gewissheit, über die Heilsgewissheit. Das heißt, über die Gewissheit deiner und meiner Rettung und was die Schrift dazu sagt. In Vers 13, das ich gerade gelesen habe, am Anfang unseres Predigttextes, fasst Johannes diese Wahrheit zusammen, die er in dem ganzen Brief enthalten hat. In diesem Vers 13 bringt er es auf den Punkt und dort schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, darum geht's. So, das ist die Zusammenfassung von all dem, was in diesem Brief geschrieben ist. Die schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist das Entscheidende. Darum ging es die ganze Zeit. All die Verse, all die Argumentationen, all die Erklärungen, all die Beispiele haben ein Ziel gehabt, dass du und ich wissen, dass wir ewiges Leben haben. Das ist das Entscheidende. Der Grund, warum er das hier so zusammenfasst, warum er geschrieben hat, oder der Grund, warum wir es wissen sollen, nicht nur können, sondern wissen sollen, hat was mit dieser Freude zu tun, von der wir gerade im Psalm gelesen haben, dass wir hineintreten dürfen in den Vorhof, dass wir hineintreten dürfen in die Gemeinschaft mit Gott, und zwar mit Jubel und mit Freude, mit Dankbarkeit. Und die Gewissheit ist das Fundament dafür oder ist der Grund dafür, dass in uns Dankbarkeit ist. Wenn wir nicht wissen, ob wir ewiges Leben haben, werden wir in einer anderen Haltung vor Gott treten, mit Furcht und mit Zittern. Ohne Gewissheit fehlt diese Dankbarkeit und die Anbetung für das, was Gott gebührt, nämlich die Ehre für das Erlösungswerk, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Und als Johannes anfing, diesen Brief zu schreiben, ihr erinnert euch, diejenigen, die ihr seit einer Zeit dabei seid, für die anderen erkläre ich es jetzt noch einmal, in Kapitel 1, Vers 4 hat er geschrieben und sagt, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Also darum geht's. Völlige, vollkommene, göttliche Freude. Kinder Gottes sollen diese Freude haben. Die sollen diese Freude erleben. Und diese Freude resultiert aus der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Gestern hatten wir am Kreuzlichtseminar die Reihe über die Offenbarung und durften uns mit dem herrlichen Abschnitt beschäftigen. Das ist Offenbarung Kapitel 19. Dürft vielleicht das ganz kurz aufschlagen. Offenbarung Kapitel 19. Und da ging es um das Hochzeitsmahl des Lammes. Beziehungsweise da geht es mehr darum, um die Vorfreude auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Da wird uns in Kapitel 19 ab Vers 6 noch nicht das Hochzeitsmahl selbst beschrieben, sondern eben diese Vorfreude. Und jetzt schaut mal in Kapitel 5, in Vers, Kapitel 19, in Vers 5, es gibt einen Aufruf. Einen Aufruf an alle Schöpfung, einen Aufruf an die ganze Schöpfung, an die Großen und die Kleinen, und dort heißt es. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Also der Auftrag ist, lobt, preist, betet an. Und der Grund, warum er angebetet werden soll, die Quelle der Anbetung, ist Gewissheit deines und meines Heils. Es ist die Gewissheit, dass wir eine Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben, ein Kleid der Gerechtigkeit, das uns schmückt, ein Kleid der Gerechtigkeit, das unsere Sünden bedeckt und uns würdig macht, dem Lamm, dem Bräutigam zu begegnen, nämlich ohne Furcht und ohne Zittern. Lies mit mir ab Vers 6, dort heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Und dann heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Es ist ein Grund der Freude. Das heißt, das Kommen Jesu ist nah. Und die Schrift sagt, die Braut hat sich bereit gemacht, die ist fertig. Die ist bereit, den Bräutigam zu empfangen. Die ist bereit, zu ihm hinzugehen. Und das ist der Grund, warum es heißt, lasst uns fröhlich sein, lasst uns jubeln, lasst uns Gott verherrlichen. Was bedeutet bereit zu sein? Was bedeutet den Herrn zu erwarten? Übrigens eben mit Freude, mit Jubel, mit Dank. Und es wird uns gesagt, was es, wie diese Bereitschaft aussieht. Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig die Eingeladenen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. So, was ist die Bereitschaft? Was ist die Bereitschaft, den Herrn der Herren zu empfangen? Was ist die Bereitschaft, wenn Jesus wiederkommt? Und die Schrift sagt, ein Kleid der Gerechtigkeit, ein Hochzeitskleid. Rein, weiß, glänzend, das heißt sündlos. Und dann sagt er, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Was sind die gerechten Taten der Heiligen? Es heißt hier, und ihr wurde gegeben. Es sind Taten, die ihr gegeben worden sind. Die Kleider sind die Taten, die uns als Gerechtigkeit zugesprochen werden. Welche Taten haben wir vollbracht, die gerecht sind? Haben wir irgendwelche Taten vollbracht, die gerecht sind, dass wir uns freuen können und sagen, jetzt kann Jesus kommen? Uns wurden die Taten Jesu gegeben. Uns wurde sein Leben geschenkt. Uns wurde seine Gerechtigkeit, sein Leben und sein Tod wurde uns geschenkt und wurde uns zugerechnet. Als seine Taten wurden sie uns geschenkt. Das sind unsere Taten, seine Gerechtigkeit. Seine Taten sind zu unseren geworden. Und das ist der Grund der Freude. Und darum heißt es, lass uns jubeln. Darum heißt es, lass uns freuen. Und Johannes schreibt diesen Brief, übrigens die Offenbarung ja auch, der Geist ist der gleiche, die Intention ist die gleiche. Er schreibt diesen ersten Johannesbrief, um genau das zu bewirken. Er möchte, dass die Braut Christi, er möchte, dass die Kinder Gottes mit Jubel vor ihm treten, mit Freude vor ihm treten und nicht mit Furcht und mit Verzittern, nicht in Zweifel und in Angst, denn das ehrt Gott nicht. Wir haben in den Studien dieses herrlichen Briefes, sowohl im Alten Testament und im Neuen Testament gesehen, dass der Auftrag an die Kinder Gottes immer heißt, freut euch im Herrn. Und alle Zeit, sage ich euch, freut euch. Das ist das, freut euch, freut euch, freut euch. So, das ist unser Auftrag und das heißt im Herrn. Wie freuen wir uns im Herrn? In seiner Person, in seinem Werk, in seiner Erlösung, in dem, was er für uns vollbracht hat. Das ist der Grund der Freude. Und das ist etwas, was uns Gewissheit schafft, was uns Zuversicht bringt, was uns Klarheit schafft. Wir sind gerechtfertigt. Das ist die Freude, das ist die Heilsfreude. Das ist das Heilskleid, das wir bekommen haben, das in uns diese Freude auslöst. Und darum schreibt Johannes diesen Brief und sagt, ich schreibe euch, damit ihr diese Freude habt, dass ihr teilhabt an der Freude, die wir haben. Und wie kommt man zu dieser Freude? Und dann sagt er, damit ihr wisst, durch Wissen. Geht mit mir noch mal ganz kurz zu Vers 13, Kapitel 5. Er schreibt und sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Und wir haben darüber nachgedacht. Das ist noch mal, ich hole euch ab, die Gäste, die waren nicht dabei. Von daher, liebe Gemeinde, müsst ihr kurz Geduld haben, damit sie abgeholt sind. Johannes schreibt nicht, ich schreibe euch, damit ihr fühlt, dass ihr ewiges Leben habt. Das schreibt er nicht. Ewiges Leben fühlt man nicht. Liebe Geschwister, man weiß ewiges Leben. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wir fühlen nicht, dass wir ewiges Leben. Wir fühlen Freude. Und das vertauschen wir oft. Wir vertauschen Freude mit Gewissheit. Und wenn wir sagen, wir haben keine Freude, dann habe ich keine Gewissheit. Es geht um Wissen. Nicht ums Fühlen. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und aus diesem Wissen heraus resultiert Freude darüber. Nicht, ich fühle und dann weiß ich. Nein, ich weiß es und dann fühle ich. Also ist das Fundament unseres Glaubens erstmal Wissen, nicht fühlen. Nicht fühlen, Wissen ist das Fundament. Das Zweite, was Johannes in diesem Vers 13 sagt, ist, dass wir ewiges Leben haben, nicht bekommen. Johannes sagt, wir wissen, dass wir es haben. Er sagt nicht, wir wissen, dass wir es bekommen. Liebe Geschwister, auch hier, niemand weiß es, ob er es bekommt. Niemand kann es wissen, ob er das ewige Leben bekommt. Denn keiner von euch ist Gott, keiner war von euch im Himmel, keiner war in der Ewigkeit und sagt, ich weiß es, ich habe alle Wissen und alle Erkenntnis, der Wille wird es bekommen. Also kann ich jetzt schon sicher sein. Ich kann auch niemandem das zusprechen, denn ich bin nicht Gott. Niemand kann es wissen, ob er es bekommt. Aber liebe Geschwister, alle, die es haben, können wissen, dass sie es haben. Wir können wissen, dass wir es haben. Oder andersrum, erst wenn wir es haben, können wir es wissen. Das ist das Entscheidende. Wie kann ich zu dieser Gewissheit kommen? Ich muss Gewissheit haben, dass ich es habe. Habe ich es oder habe ich es nicht? Und darum schreibt Johannes diesen Brief, dass wir prüfen können, ob wir das ewige Leben haben. Nicht prüfen, ob wir es bekommen werden, sondern prüfen, ob wir es schon jetzt haben. Und darum schreibt er, schaut auf die Formulierung, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ganz wichtig für die nächsten Verse, die wir gleich behandeln werden, ist dieses, ich bin überzeugt, ich weiß, ich habe es, ich besitze es. Und dementsprechend, oder dieses Wissen, löst in uns eine völlige, göttliche, vollkommene Freude aus. Das Dritte, was Johannes hier sagt, ist, dass diejenigen es wissen, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Das heißt, diese Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben, resultiert aus Glauben. Er sagt, wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Darum wissen wir, dass wir ewiges Leben haben. Oder andersrum, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, weil wir an den Namen des Sohnes Gottes, und jetzt ist wichtig, glauben. Wisst ihr, die Gewissheit kommt nicht durch Werke. Wir wissen nicht, weil wir bestimmte Dinge tun und dann können wir sagen, jetzt weiß ich hab's. Sondern wir wissen, weil wir glauben, haben wir es. Und zwar nicht irgendwas glauben, sondern an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Darin resultiert es. Und jetzt kommt das Letzte aus diesem Vers, das sehr entscheidend ist. Wenn es kein Gefühl ist, wenn es etwas ist, das ich prüfen kann, ob ich jetzt habe oder nicht, wenn es darum geht, um Glauben. Nochmal, woher weiß ich das? Also wie komme ich zu dieser Gewissheit? Und schaut mal die ersten paar Wörtchen, die in diesem Vers stehen. Auf das bin ich noch nicht eingegangen, das möchte ich euch nur kurz zeigen. Dort heißt es, dies habe ich euch geschrieben. Liebe Geschwister, woher kann ich es wissen? Wenn es nichts mit Fühlen zu tun hat, wenn es was mit Glauben zu tun hat. Und Glauben ist eine Zuversicht von den Dingen, die man nicht sieht, richtig? Woher kann ich es wissen? Und die Schrift sagt, von der Schrift. Johannes sagt, weil es geschrieben ist. Was ist das Fundament deiner und meiner Gewissheit? Was ist das Fundament deines und meines Glaubens? Woher weiß ich, dass ich an den richtigen Sohn Gottes glaube? Woher weiß ich, dass ich überhaupt glaube? Woher weiß ich, dass ich ewiges Leben habe, wenn das eben nichts mit einem Gefühl zu tun hat? Und es steht hier, es ist geschrieben. Das ist, was wir glauben. Es steht geschrieben. Wenn jemand das glaubt, was geschrieben ist über den Sohn Gottes, wenn er das glaubt, dann sagt die Schrift, hat er ewiges Leben. Das ist die Wahrheit. Wenn wir das glauben, was geschrieben ist. Johannes sagt, darum habe ich das geschrieben. Wir schreiben euch das, damit ihr Freude habt. Ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Andersrum oder präziser ausgedrückt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Christi. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist das Fundament. Wir glauben, was geschrieben steht. Und was geschrieben steht, das glauben wir. Und dann wissen wir, es steht geschrieben. Gott hat es gesagt. Er steht zu seinem Wort, er lügt nicht, was er versprochen hat, hält er. Also kann ich es wissen, ob ich es fühle oder nicht. Und dieses Wissen des Wortes Gottes schafft in mir einen Frieden, eine Ruhe. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was es sagt, dann ist schwierig, Freude zu erfahren. Dann ist schwierig, Frieden zu erfahren. Und darum ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, was steht da. Darf ich euch noch kurz daran erinnern, was da steht? Ein paar Verse vorher nur, lest mit mir nochmal ab Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich, weil ich höre gerade die Übersetzung und schaue, wo du bist, damit ich dich da nicht überfordere. Ich danke dir da vom Herzen für diesen Dienst. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Das ist so entscheidend. Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen und hat sein Zeugnis abgelegt. Dieses Zeugnis haben wir in seinem Wort. Das ist sein Wort. Es ist das, was er gesagt hatte. Und das wurde aufgeschrieben. Er hat die Apostel beauftragt, das aufzuschreiben, sein Wort. Und er sagt, wer seinem Wort glaubt, gut, hat das Zeugnis in sich. Er weiß es. Es ist bezeugt. Aber wer seinem Wort nicht glaubt, sagt Gott, lügt. Das heißt, wenn jemand etwas, wenn er dem Wort nicht glaubt und sagt, nee, das glaube ich nicht, was da steht, dann sagt er nichts anderes, Gott ist ein Lügner. Und jetzt schaut nun, was Gott sagt. Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Was sagt Gott? Nicht, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben geben wird. Das ist nicht das Zeugnis, dass er uns das ewige Leben gegeben hat. Das ist Vergangenheitsform. Gott hat es schon getan. Wenn Gott es dir und mir sagt und es in seinem Wort steht, glaubst du das? Wenn du glaubst, das ist Wissen. Dann hast du ewiges Leben. Wenn du das nicht glaubst, hast du es nicht. Dann sagst du, Gott lügt. Man kann es nicht wissen. Und der Herr sagt, du kannst es wissen. Ich sag's dir, du hast es. Was ist die Grundlage? Was sagt Gott noch? Und jetzt liest mit mir, jetzt wird es sehr klar. Vers 11, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist Gottes Zeugnis, das ist sein Wort. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir das Leben selbst. Wir haben ihn, so er ist das Leben, wir haben Leben. Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir kein Leben. Und jetzt ist es, das ist das Zeugnis vom Vater. Das ist sein Wort, das steht da, das steht geschrieben. Und Johannes sagt, und ich habe euch das geschrieben, dass wenn ihr das glaubt, dann habt ihr ewiges Leben. Dann habt ihr das. So, ewiges Leben ist kein Gefühl. Ewiges Leben ist Wissen. Ewiges Leben besitzt man und nicht bekommt man erst. Ewiges Leben ist Jesus. Und entweder besitzt man ihn jetzt oder nicht. Und wenn man Jesus hat, hat man das ewige Leben. Wenn wir also wissen, wenn wir das wissen, dann haben wir dieses Zeugnis in uns, dass wir ewiges Leben haben. Und dann geschieht etwas. Und ich bin mir sicher, wir könnten jetzt Zeugnisse hören. Und der Gottesdienst würde nicht reichen. Von all denen, die das erlebt haben, die das bezeugen können, als sie Jesus Christus als ihren Retter erkannten und wussten, dass ihnen die Sünden vergeben und wussten, was für eine Freude in ihr Herz strömte. Was für ein Frieden die Seele erreichte. Wir kennen all diese herrlichen Lieder, ja? Wenn Frieden, ja, ich, ja, nicht singen, später singen wir. Dass wenn der Friede Gottes unser Herzen erfüllt, was für eine Ruhe kehrt ein. Was für ein Frieden. Und das ist das, was in uns den Lobpreis bewirkt. Das ist der Lobpreis, den der Herr möchte. Das ist das dankbare Herz, das dem Herrn Danke sagt für die Erlösung. Es sagt Danke für die Erlösung. Es verherrlicht Gott im Lobpreis, es verherrlicht Gott im Dank. Jetzt schreibt er diesen Brief und wir merken, das ist Kapitel 5, es sind einige Kapitel davor gewesen, die das belegen sollten. Was sollen wir wissen? Das ist eine Zusammenfassung. Wie, wenn das kein Gefühl ist, was muss ich über das ewige Leben wissen? Wenn es nicht darum geht, dass ich das ewige Leben fühle, sondern ich Dinge über das ewige Leben weiß, was muss ich darüber wissen? Johannes gibt in diesem Brief 10 Aspekte. 10 Wahrheiten oder andersrum ausgedrückt 10 Tests, die wir mittlerweile 3 Jahre miteinander machen. 10 Tests, die uns zeigen, was musst du wissen? Woran kannst du merken, dass du ewiges Leben jetzt schon hast? Wir sind doch alle einer Meinung, dass Leben lebt. Leben ist lebbar. Das heißt, es ist nicht tot. Leben hat eine Kraft. Es ist wirksam. Wenn etwas lebt, dann entsteht etwas. Es muss nicht sofort groß und mächtig und gewaltig, aber wenn Leben da ist, dann passiert etwas, oder? So, Leben lebt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gut euch erklären kann, aber ich habe keine Zweifel, dass ihr das nicht versteht. Leben hat Früchte, Leben hat Kraft, Leben zeigt sich in verschiedenen Aspekten und dann kann ich wissen, Mit Sicherheit liebe ich diese Jahreszeit, die wir haben, selbst wenn es jetzt ein bisschen regnet. Alles sah tot und grau und alle Bäume sahen so aus, als ob sie tot ist. Mein Rasen sah aus, als ob es, keine Ahnung, ich denke, der ist vorbei. Und auf einmal grün, Auf einmal treibt es Zweige hervor, auf einmal treibt es Blätter und Blüten. Und dann weiß ich, es lebt noch. Warum? Weil ich diese Wahrheiten sehe. Ich sehe es, da ist Leben da. Liebe Geschwister, wenn es bedeutet, dass wir nicht wissen können, ob wir ewiges Leben bedeuten, das kann jemand von euch nicht wissen. Wir können nicht wissen, ob wir ewiges Leben bekommen. Wisst ihr warum? Weil ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht überprüfen, werde ich Früchte haben oder nicht. Das kann ich ja nicht überprüfen. Aber ich kann heute überprüfen, ob ich diese Früchte habe. Und wenn diese Früchte da sind, dann habe ich ja Leben. Wie zeigt sich ewiges Leben in deinem Leben? Welche Merkmale göttlichen Lebens in dir müssen vorhanden sein, damit du Gewissheit bekommst, ich bin ein Kind Gottes. Welche Kraft und welche Frucht entsteht, wenn du göttliches Leben empfangen hast? Denn das ist nichts anderes als Wiedergeburt. Das ist nichts anderes als das, was passiert, wenn der Geist Gottes dich zu einer neuen Schöpfung macht, zu einer neuen Kreatur macht. Wenn wir an Jesus Christus gläubig werden, empfangen wir den Heiligen Geist. Wir werden mit ihm versiegelt und werden durch ihn geheiligt. Welche Früchte? Was kann man sehen? Was kann man erleben? Und Johannes macht das in diesem Brief auf so eine wunderbare Art und Weise. Und ich denke, am Ende dieser Predigtreihe, jetzt über 3 Jahre, ist es gut, das nochmal zusammenzufassen. Welche Frucht dieses ewigen Lebens wird in einem Kind Gottes, in einem wiedergeborenen Kind Gottes sichtbar? Was wird sich zeigen, damit dieses Kind Gottes sicher sein kann? Oh, dann bin ich's. Und das Erste, was Johannes sagt, ist Sündenerkenntnis. Die erste Frucht, die der Geist Gottes in unserem Leben bewirkt, ist, wir erkennen, wir sind vor Gott schuldig und sind von Gott Sünder. Wenn wir in das Licht Gottes treten, dann werden wir nicht reiner. Wenn wir in das Licht Gottes treten, dann sehen wir unsere Schuld. Und so beginnt Johannes und sagt, wer sagt, dass er nicht sündigt, ist ein Lügner. Lebt nicht in der Wahrheit. Wer behauptet, dass er nicht gesündigt hat, lebt nicht im Licht. Im Licht leben bedeutet, mich, Gott so zu sehen, wie er ist, nämlich heilig, und mich so zu sehen, wie Gott mich sieht, nämlich ein Sünder. Das bedeutet, derjenige, der behauptet, Christ zu sein, zu glauben an Gott und vielleicht sogar an Jesus Christus, aber nicht sich als schuldig oder als Sünder erkennt, ist kein Kind Gottes. Wer die Schuld als Schuld nicht sieht, wer Sünde nicht als Sünde empfindet, es bedeutet nicht, dass wir sie nicht tun oder so. Nein. Im Gegenteil, wir merken, wir sind schuldig, wir sind unfähig, wir sind bedürftig. Das ist die erste Frucht des Lebens, des göttlichen Lebens in dir. Empfindest du dich als ein Sünder? Als schuldig vor Gott? Als nicht heilig? Herzlich willkommen, Bruder und Schwester im Herrn. Das ist die erste Frucht. Ist das die einzige? Nein, es gibt noch mehr. Und so geht Johannes durch diesen Brief durch und durch und sagt, die zweite Frucht ist aber, die der Geist in uns wirkt oder dieses Leben bewirkt, ist das, dass wir, obwohl wir nicht in der Lage sind, Gott zu erkennen, weil wir Menschen sind, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und den Sohn Gottes erkennen, Jesus Christus. Ein Wunder geschieht. Wir sehen in diesen Menschen von Nazareth nicht einfach einen Menschen, wir erkennen, das ist ja Gott. Es ist der Gottessohn, der in diese Welt kam. Wir glauben das. Das ist das nächste Wunder des göttlichen Lebens. Niemand, der dieses Leben nicht hat, der den Geist nicht besitzt, wird zur Erkenntnis des wahren Sohnes Gottes kommen. Er wird das für eine Torheit und eine Dummheit halten. Das ist die zweite Frucht. Und so geht Johannes den nächsten Schritt. Und er sagt, aber woher weiß ich, dass ich es wirklich erkannt habe? Er sagt daran, dass man sieht, dass du ihn liebst. Denn wenn du ihn nicht erkannt hast, dann liebst du ihn auch nicht. Ja, woher weiß ich, dass ich ihn liebe? Er sagt, schau mal, machst du das, was er sagt? Woher weiß ich, dass ich Jesus wirklich kenne? Du folgst ihm. Du weißt, meine Schafe kennen mich. Sie folgen mir. Woran kann man es erkennen? Und die Schrift gibt uns 2 Dinge, woran man das erkennen kann. Die Schrift sagt, tust du, was Jesus sagt? Und was sagt er? Glaub an mich. Und was sagt er noch? Lieb die Geschwister. Das war's. Woher kann ich merken, dass ich das neue Leben in mir habe? Die Schrift sagt, die Kennzeichen des neuen Lebens, des ewigen Lebens ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes und die Liebe zu den Geschwistern. Zu den Geschwistern. Das ist eine Frucht. Das machst du nicht selbst. Wir haben uns angeschaut, wie die Liebe aussieht. Und wir haben auch gesehen, dass das nicht mit Gefühlsebene, das hat nichts mit Mögen zu tun. Ich war sehr erleichtert nach diesen 3 Jahren, dass ich meine Geschwister nicht mögen muss. Ehrlich, Es bedeutet nicht, dass ich euch nicht mag. Aber ich kann nicht immer euch mögen. Die Schrift fordert uns nicht auf, einander zu mögen. Die Schrift fordert uns auf, einander zu lieben. Denn mögen ist menschlich, lieben ist göttlich. Es ist von einer Liebe hier die Rede, die bereit ist, sich aufzuopfern, die Schuld auf sich zu nehmen und das in allem zuvorzukommen, nicht zu warten, bis man erstmal als Vorleistung was bekommt. Sie geht in Vorleistung. Von dieser Liebe ist hier die Rede. Nicht Gefühle wieder. Eine Entscheidung, eine Tat, eine zuvorkommende Tat. Eine Tat, die die Schuld auf sich nimmt und den anderen diese Schuld nicht vorwirft. Diese Liebe. Und so macht Johannes weiter und sagt, liebst du so deine Geschwister, wenn diese Frucht in deinem Leben da ist? Das ist ein weiteres Kennzeichen, dass du wissen kannst, du hast ewige Leben. Er geht und führt uns weiter durch die Schrift und bringt uns dahin und sagt, ein weiteres Kennzeichen dafür, dass du ewiges Leben in dir hast, ist, du wirst unterscheiden können, ob jemand wirklich Jesus kennt oder nicht. Du wirst das Zeugnis über ihn, das Bekenntnis über ihn unterscheiden können. Du wirst unterscheiden können, ob jemand sich nur Christ nennt oder ob wirklich Christ ist. Du wirst unterscheiden, ob jemand für Christus ist oder ein Gegenchristus ist, ein Antichristus ist. Und woran, sagt er, durch den Geist Gottes, durch das neue Leben, werden wir das an dem Zeugnis sehen, was sie über Jesus sagen. Ob sie glauben, dass Jesus wirklich im Fleisch in diese Welt kam, für uns starb oder nicht. Und er sagt, das ist eine Frucht des neuen Lebens. Wir werden unterscheiden können. Wir werden die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können. Wir werden die wahre Lehre von der Irrlehre unterscheiden können. Das ist eine Frucht des neuen Lebens. Das bewirkt das neue Leben in dir. Mündigkeit in dieser Sache. Und so führt uns weiter und weiter und durch einen Test nach dem anderen, 9 insgesamt, und bringt uns an den Punkt und sagt, im Wesentlichen aber wird sich dieses Leben darin zeigen, dieses göttliche Leben, dass wir so sind wie er. Und dann sagt Gott ist Liebe, oder? Nicht Gott ist die Liebe, Gott ist Liebe. Das heißt, die Liebe wird von Gott definiert und nicht Gott durch die Liebe definiert. Gott ist Liebe. Und wenn Gott Liebe ist und in uns Wohnung genommen hat und seinen Geist gegeben hat, ja, was wird in unserem Leben dann sichtbar werden? Diese göttliche Liebe. Das ist die nächste Frucht. Und anhand all diesen Dingen können wir diese Dinge prüfen. Und das Letzte sagt er, das war der letzte Test, er sagt, diejenigen, die aus Gott geboren sind, haben diese Welt überwunden. Wie? Sie glauben dem. Das ist das, was die Welt überwindet, der Glaube. Denn die Welt glaubt nicht. Sie glaubt weder an den Herrn, sie glaubt weder an die Erlösung, sie glaubt weder an das Heil und sie glaubt auch nicht an die Sicherheit. Aber, und sie liebt auch nicht diejenigen, die Gott liebt, die er erlöst, die er begnadigt, die er rechtfertigt hat. Sie hassen die. Und wenn du das glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der für dich ein Leben gegeben hat, dein Kleid der Gerechtigkeit dir geschenkt hat und dich freigesprochen hat. Wenn du dann glaubst, dann hast du die Welt überwunden, weil die Welt glaubt es nicht. Und wenn du die liebst, die Jesus liebt und nicht die hasst, wie die Welt die hasst, dann hast du die Welt auch überwunden. Woran kann ich merken, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich glaube und ich liebe. Das ist ein Wesensmerkmal dieses neuen Lebens. Das alles schreibt Johannes, damit du sicher sein kannst. Und ich hoffe so sehr, dass zumindest die Schäfchen, für die wir verantwortlich sind, jetzt mittlerweile zu viert, dass wir euch in dieser Weise hier mündig machen können oder gemacht haben oder dass ich durch die Schrift euch zeigen konnte und ihr zu dieser Gewissheit kommt. Nicht einer falschen Gewissheit, sondern einer wahren, wirklichen Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes, denn ich sehe in meinem Leben göttliches Leben. Ich sehe dieses ewige Leben, das in meinem Leben wirksam ist. Ich erkenne das. Nun, wir wissen, dass nicht alle perfekt und zu 100% das alles haben. Darüber sprach Johannes. Deswegen sagte er, ich schreibe euch zu Kindern, ich schreibe euch zu jungen Männern, ich schreibe euch zu Vätern, weil er weiß, jeder ist da anders in seinem geistlichen Stand. Aber entsprechend unserem geistlichen Reife wird es trotzdem Früchte geben. Wenn es keine Früchte gibt, dann leben wir eine Religion. Und dann übrigens keine Gewissheit, dann aber keine völlige Freude. Aber darum geht's. Wir sollen in den Vorhof treten mit dankbarem Herzen. Kommen wir jetzt zu unserem Abschnitt. Ab Vers 14 wendet Johannes das als ein treuer Hirte, als ein guter Hirte, als ein Ältester und als ein Apostel, den Jesus eingesetzt hat, all das bis jetzt Gelernte in einem letzten Test an. Ich habe diesen letzten Test, denn der hier ab Vers 14 beginnt, als den Gewissheitstest überschrieben. Heute, als ich nochmal drüber gegangen bin, habe ich das ergänzt. Ich könnte ihn auch einen Gebetstest machen. Denn das, was Johannes hier macht, ist, er gibt uns noch ein Beispiel, woran du und ich prüfen können, ob wir dieses neue Leben in uns haben. Woran wird sich dieses neue Leben noch sichtbar machen? Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr. Aber er macht 10 und das reicht. Eine schöne Zahl der Vollkommenheit und es muss genügen. Es gibt noch mal mehr, wir können über mehrere Dinge nachdenken. Aber er nimmt jetzt etwas heraus, was nicht nur Bestandteil eines jedes Kindes Gottes sein sollte und sein muss, sondern auch ein herrlicher Test ist, zu prüfen, ob wir Kinder Gottes sind und ob wir Gewissheit haben. Und das ist unser Gebetsleben. Er redet jetzt an einem praktischen Beispiel, das ist wirklich sehr praktisch, und sagt, schau mal dein Gebetsleben an. Prüf mal dein Gebetsleben. Welche Frucht oder wie wird ein Kind Gottes beten? Oder wie wird sich dieses neue Leben in deinem Gebet oder im Gebet eines Kindes Gottes sich manifestieren oder als Frucht zeigen? Wie? Und er sagt, dass das ewige Leben in unserem Gebetsleben darin sichtbar wird, wenn wir mit Zuversicht beten. Was bedeutet das? Lesen wir nochmal Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir nach seinem Willen bitten. Das ist die Zuversicht. Das ist die Frucht des neuen Lebens. Zuversicht. Wie können wir das anders übersetzen? Freimut oder eben Gewissheit. Ein Kind Gottes betet und tritt von dem Thron der Gnade. Er kommt zu dem Herrn. Wie? Mit Gewissheit. Und das ist so wichtig. Das ist entscheidend. Denn wer von uns kann vor Gott treten und etwas von ihm bitten und überhaupt hoffen, dass er ihn erhört? Wer? Wer kann wagen, in seine Herrlichkeit zu kommen und Gott seinen Vater nennen zu können? Sagt, Vater, Papa, gib mir bitte. Wer bist du? Warum? Wieso? Mit welcher, sage ich mal, Arroganz meinen Menschen, Gott etwas bitten zu können und dass er ihn gibt? Dass er vielleicht sogar verpflichtet zu geben. Wer ist Gott? Wer sind Menschen? Haben wir einen Anspruch darauf? Haben wir ein Recht? Können wir per Schau sagen, ja, Gott muss geben. Er muss erhören. Auf welcher Grundlage können wir überhaupt vor Gott treten, ohne zu sterben? Auf welcher Grundlage können wir vor ihm treten und überhaupt zu ihm reden? Auf welcher Grundlage können wir zu ihm treten und überhaupt hoffen, dass er auf unsere Gebete hört, das heißt, er sie versteht oder annimmt und geschweige denn, sie erhört, auf welcher Grundlage? Und noch weiter, auf welcher Grundlage können wir beten und sogar so dann damit umgehen, dass wir sicher sind, wir haben es, obwohl wir es noch nicht sehen, dass wir es haben. Was sagt die Schrift? Bittet, es wird euch gegeben, richtig? Bittet so und dankt schon, dass ihr es habt, obwohl ihr es noch nicht bekommen habt. Kennt ihr diese Stellen? Wie geht das? Auf welcher Grundlage kann man das tun? Übrigens, um was bitten und glauben, dass man schon hat, obwohl es man noch nicht sieht? Es geht nur möglich über Zuversicht. Und diese Zuversicht ist Freimut. Das bedeutet, ich habe Mut, vor den Thron der Gnade zu treten, ich habe Mut, in das Heiligtum einzutreten, ich habe Mut, vor Gott zu kommen und ihn etwas zu bitten. Ich habe keine Angst, ihn das zu bitten. Ich habe keine Furcht und keinen Zweifel, dass er mein Gebet nicht erhört und sagt, oh Mann, ich weiß nicht, wird er mich annehmen? Wird er es mir geben, was ich bitte? Macht es oder macht es nicht? Ganz ehrlich, liebe Geschwister, wie sieht euer Gebetsleben aus, wenn ihr bittet? Wenn ihr bittet. Ich frage euch direkt, bittet ihr mit Freimut oder mit Zweifel? Betet ihr im Glauben oder im Unglauben? Seid ihr gewiss, dass was ihr glaubt, ihr bekommt oder habt ihr Zweifel, ob ihr es bekommt oder nicht? Versteht ihr, was ich meine? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, nicht nur, wie wir vor ihm treten sollen, was wir bitten sollen und mit welcher Haltung wir es tun sollen. Und Johannes sagt, das neue Leben, das ewige Leben, es wird sich in unserem Gebetleben zeigen. Und er sagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Sonst habt ihr keine Freimütigkeit zum Eintritt von dem Thron der Gnade. So habt ihr keine Freimut, um diese Dinge von Gott zu erbeten. So habt ihr auch keine Gewissheit, ob auf euch hört oder nicht. Habt ihr nicht. Wenn ihr nicht wisst, dass ihr ewiges Leben habt. werdet ihr nicht wissen, ob ihr euer Gebet erhört. Johannes schreibt, und dies ist die Zuversicht, das ist die Gewissheit, das ist der Freimut, von diesem Wort kann man diese Dinge übersetzen, die wir zu ihm haben. Zu wem haben wir diese Zuversicht? Zu wem haben wir diese Freimut? Zu ihm. Liebe Geschwister, zu wem? Wir haben in den Versen vorher, und dies ist das Zeugnis des Vaters über seinen Sohn, das er abgelegt hat. Dass wer den Sohn hat, hat das Leben. Dieses Zeugnis hat der Vater abgelegt. Wir haben in Vers 13, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, die wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und dann sagt er, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Zu wem? Zu Jesus. Zu unserem Herrn. Zu Gott, unserem Vater. Das ist die Zuversicht, dass wenn wir, sagt er, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Er hört uns. Jetzt ist es so, nicht, dass er uns akustisch hört, er hört alle. Gott hat gute Ohren. Das sagt nicht, dass Gott nur uns oder nur seine Kinder hört. Gott hört alle. Aber wisst ihr, dass Gott nicht alle Gebete beantworten muss? Dazu ist er nicht verpflichtet. Jetzt kommt eine herrliche Wahrheit, eine Wahrheit, die mein Verstand übersteigt, über die ich mein Leben lang noch tief nachdenken muss und die auch lernen und umsetzen muss. Dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat, dass er seinen Kindern seine Gebete erhört. Wisst ihr, das ist so, wenn ich das so ausformuliere, Gott hat dir einen Blankoscheck gegeben. Ich weiß nicht, gibt es heute noch Schecks? Ja, vielleicht. Und er hat reingeschrieben, so in dir einen Scheck ausgestellt und sagt, so, wenn du was brauchst, schreib es rein, ich mach's. Herrlich, das ist Gebet. Und wenn ihr mich, schaut mal, was wir es hier, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir etwas bitten. Jesus sagt an einer Stelle, ihr könnt dann alles bitten und es wird euch gegeben werden. Herrlich, oder? Jetzt versteht ihr schon, wir müssen darüber nachdenken, dass über dieses alles bitten. Wir müssen über diesen Blankoscheck nachdenken, denn da steht auf ihm eine Voraussetzung, bevor du das ausfüllst, steht was da, was die Bedingung dafür ist. Und hier steht es nach seinem Willen. Aber die Schrift sagt, liebe Geschwister, wenn wir Gott bitten nach seinem Willen, wenn es in seinem Willen ist, dass wir es bitten, dann verspricht die Schrift, dass er es uns gibt. Ist es uns bewusst? Ich frage jetzt provokant, glauben wir es? Und das zeigt sich in unserem Gebetsleben. Hört euch beten. Hört zu, wie ihr betet. Hört, wie ihr betet. Ich sage immer wieder, hört, ob ihr bittet oder ob ihr dankt. Eine Frucht des ewigen Lebens und damit der Gewissheit und der Zuversicht, dass Gott uns hört, wird sich im Dank zeigen. Das heißt, wenn unsere Bitten im Dank überfließen, wenn unsere Bitten im Dank münden, wenn unsere Bitten in eine Gewissheit, in eine Freude des Danks mündet in unserem Gebet, dann wissen wir, dass wir das bekommen, was wir haben, was wir erbeten haben. Auf welche Grundlage? Warum? Was? Das müssen wir uns miteinander genau anschauen, was das Wort Gottes hier dazu sagt. Und es gibt einiges dazu zu sagen. Aber das Erste, und das möchte ich euch heute betonen, nächsten Sonntag werden wir noch weitere Aspekte uns anschauen. Aber das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist, also, wir kommen zu ihm. Es ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Die Zuversicht haben wir nicht zu irgendjemandem. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf irgendwas, auch nicht auf uns. Diese Zuversicht haben wir auch nicht zu uns. Auf unsere Leistung, auf unsere Werke, auf unsere Frömmigkeit, nicht zu uns. Wir haben nur eine Zuversicht, zu ihm. Und was ist diese Zuversicht? Dass er uns hört. Wisst ihr, was das bedeutet? Nochmal, nicht nur rein akustisch. Nicht nur rein akustisch. Das heißt, dass er uns auf uns hört. Das heißt, ich sage meinen Kindern und sage, hörst du auf mich? Und woher weiß ich, dass sie es hören? Sie machen das. Wenn sie nicht auf mich hören, sie können es akustisch wahrnehmen, aber nicht das tun, dann sage ich, ihr hört nicht auf mich. Versteht, oder? Wenn die Schrift sagt, dass er uns hört, dann bedeutet das, er macht das, was wir ihn bitten. Er hört auf uns. Wir sagen, Herr, bitte hilf, und er hilft. Herrlich? Absolut herrlich. Die Schrift verheißt, ich habe Gewissheit, ich habe Zuversicht, er hört auf mich. Jetzt weiß ich, und ich muss euch schnell weiterführen, dass ihr wahrscheinlich anfangt, in euren Begierden alle möglichen Bitten auszudenken. Wow, ein Scheck. Und ja, ich habe ja so viele Wünsche. Ich habe so viel Bedürfnisse, so viel Mangel. Jetzt könnte ich ja loslegen. Jetzt, ja, nicht nur ein Scheck. Buch brauche ich. Und jetzt geht's los. Ich bin sicher, derjenige, ein Kind Gottes, der so ein Scheckbuch bekommt, er wird nicht die Freimut haben und die Zuversicht anfangen, seine Begierden da hineinzuschreiben. Wird er nicht können. Ich kann mich erinnern an solche Gebetszeiten. Ich hatte bestimmte Wünsche und dachte, ich kann doch den Herrn bitten. Also bitte ich ihn. Und in dem Moment, wo ich es versuche auszusprechen, der Geist wehrt mir, sagt, das kannst du nicht bitten. Das ist so egoistisch. Das ist so gegen den Herrn. Das ist so gegen den. Und ich merke, ich kann das gar nicht. Ich würde eigentlich bitten, Herr, verändere diese Person, so dass ich sie mag. Und der Herr sagt, das kann ich nicht unterschreiben. Das ist nicht in meinem Willen. Weißt du, was in meinem Willen ist? Herr, verändere mich. Oh, das ist mein Wille. Oh, ich weiß nicht, ob ich das bitten will. So. Dieser Blankoscheck, den er uns im Gebet ausstellt, ist nicht wahllos und uns dazu gegeben, nach Jakobusbrief, dass wir in unseren bösen Begierden bitten. Und er sagt, ihr bittet übel und darum empfangt nichts, weil ihr das falsch ausstellt, ihr betet falsch. Ihr bittet, um eure Begierden befriedigt zu bekommen. Gott hört solche Gebete nicht. Um was geht's hier? Aber das Erste ist, er hört uns. Und ich sage es nochmal, er hört uns. Das heißt, er hört uns. Wenn wir etwas bitten, verheißt unser Herr Jesus Christus. Und wenn ihr bittet in meinem Namen, so wird es euch gegeben. Wie oft hat das gesagt im Johannesevangelium? Müssen wir anschauen. Wie oft hat das gesagt? Mehrmals hat er das bestätigt. Er sagt sogar, ihr müsst nicht mal mich bitten, ihr könnt direkt zum Vater gehen. Und ihr werdet ihn bitten und er wird es euch geben. Jesus hat es versprochen. Lügt er? Nein, gell? Ist sein Wort wahrhaftig? Ja. Habt ihr schon mal gebetet und es nicht bekommen? Ja. Oh, dann stimmt das Wort nicht? Jesus ist nicht treu? Dann stimmt was mit unserem Gebet nicht. Da steht was mit unserem Gebetsleben nicht oder mit unserer Gebetshaltung nicht oder in unserem Verständnis vom Gebet, von seinem Willen nicht. Vielleicht kennen wir gar nicht seinen Willen. Aber das ist, was uns das Schrift zusagt, er hört uns. Nochmal, liebe Geschwister, eine Verheißung. Jetzt ist wichtig. Die Schrift sagt, er hört uns. Aber die Schrift sagt auch, der Herr hört keinen Sünder. Der Herr wird niemals ein Gebet eines Sünders erhören. Das wussten übrigens alle. Das wusste sogar dieser Blindgeborene, als er von Jesus geheilt worden war und Rechenschaft ablegen musste über seinen Glauben gegenüber den Gelehrten, Schriftgelehrten, Pharisäern. Darf ich euch bitten, Johannesevangelium kurz aufzuschlagen, Kapitel 9. Die Bibelkundigen unter euch kennen diese Geschichte. Dass ein Blindgeborener von Jesus geheilt worden war und das hat viel Tumult ausgelöst und nicht wenig Ärgernis bei der religiösen Schichtenführung. Und sie haben sich aufgeregt und haben versucht, ihn bloßzustellen und er hat so tolle, weise Antworten gegeben, dass sie hier der Kragen geplatzt ist. Er hat sie einfach überführt von ihrem Unglauben, von ihrer Unkenntnis. Und als sie ihn dann von ihm Rechenschaft fordern. Lies mal mit mir Kapitel 9, ab Vers 30. Darf ich ab Vers 28 schon lesen, weil das zeigt uns diese heuchlerische Art von ihnen. Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, also der Jünger von Jesu, meinten sie. Wir aber sind Moses Jünger. Ah ja. So, du folgst ihm nach, wir folgen Mose nach. Das bedeutet dem Gesetz. Dann heißt es, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen. Hierbei ist es doch erstaunlich, das ist so gut. Er sagt, also ich wundere mich schon, dass ihr das nicht wisst. Da ist einer, der blind geboren war und er hatte keine Gelegenheit, Mose zu lesen, hatte keine Gelegenheit, die Schriften zu studieren, versteht ihr? Kein Gebildeter, kein. Und er kennt den Willen Gottes besser als sie. Und er sagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass ihr das nicht wisst. Was lesen wir? Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines blinden Geborenen geöffnet habe. Leute, sagt er, ist doch klar, oder? Wir wissen doch den Willen Gottes. Er hört keine Sünder. Das ist wichtig. Gott hört keine Sünder. Kein Sünder kann vor Gott kommen und sagen, hey, ich flehe, du musst mir geben. Liebe Geschwister, kann Gott was geben dann? Natürlich, in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Ist er dazu verpflichtet? Nein. Das Einzige, was ein Sünder von Gott kriegt, ist was? Gericht. Denn der Sündelohn ist der Tod. Das ist, was garantiert ist. Und er sagt, wisst ihr was, dieser Mann, er hat Gott gebeten und er hat mir die Augen geöffnet. Aber Gott hört doch keine Sünde. Wie kann dieser Mann Sünder sein, wenn Gott auf ihn hört? Versteht ihr das Verständnis? Gott hört auf ihn aus einem Grund. Er ist kein Sünder. Liebe Geschwister, Johannes sagt, und das ist die Zuversicht, die wir haben, dass Gott uns hört. Was ist die Voraussetzung zu dieser Zuversicht? Ich bin kein Sünder. Wenn ich diese Zuversicht nicht habe, kann ich nicht wissen, dass Gott mein Gebet hört. Denn ich weiß, ich bin ja eigentlich ein Sünder. Und das ist das Problem. Wir nahen Gott nicht, wenn wir Sünde haben, oder? Wir meiden Gott. Wir hören auf zu beten, wir hören auf stille Zeit zu machen, wir hören auf die Bibel zu lesen, Gottesdienste zu besuchen. Wir meiden. Warum? Sünde steht zwischen Gott und uns. Und dann, oh, liebt Gott mich noch? Vergibt er mir? Bin ich jetzt abgefallen? Die Schrift sagt, das ist ein falsches Verständnis. Die Zuversicht ist die, dass alle meine Sünden mir vergeben sind. Die Zuversicht ist die, dass über meine Schuld und Sünden ein Kleid der Gerechtigkeit übergestülpt ist. Nach Jesaja. Ein Mantel der Gerechtigkeit mir angezogen ist, ein Kleid des Heils ich geschenkt bekommen habe. Nicht, dass ich keine Schuld mehr habe, nicht, dass ich keine Sünden mehr habe, nicht, dass ich nicht mehr lüge, stehle, was auch immer, sondern diese Schuld wurde beglichen. Gott behandelt mich so, als ob ich Christus bin, nämlich kein Sünder. Liebe Geschwister, das ist Rechtfertigung, das wissen wir. Die Zuversicht, die ich habe, ist nicht, ich habe heute wenig gesündigt, also kann ich beten. Die Zuversicht ist die, ich weiß, mir sind die Sünden vergeben. Ich weiß, ich habe ewiges Leben in Jesus Christus. Ich habe einen Beistand bei dem Vater, der mich rechtfertigt. Das ist die Zuversicht. Und nun mit dieser Zuversicht hört Gott uns. Denn nur wenn wir keine Sünden haben, hört er uns. Wenn wir Sünden haben, hört er uns nicht. Wenn wir aber versuchen, keine Sünden zu haben, wann wird er auf uns hören? Wann? Nie. Aber Johannes sagt, ein Kind Gottes zeigt sich darin, in dem neuen Leben. Er hat die Zuversicht, er hat die Gewissheit. Er ist angenommen. Herrlich, oder? Er ist angenommen. Und weil er angenommen ist, hat er die Freimut. Weil er angenommen ist, hat er die Zuversicht. Weil er weiß, es gibt keine Sünde, die zwischen mir und Gott steht. Darum kann er mit hineintreten von dem Vorhof oder zu Gott und von ihm erbitten. Dürfte ich euch bitten, Kapitel 3 in dem gleichen Brief aufzuschlagen? Passt, Philipp, geht's? Ja, fast wie Pfingsten hier. 1. Johannes, Kapitel 3. Lest mit mir ab Vers 18, was Johannes da schreibt. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Also es gibt Möglichkeiten, ich merke, ich bin aus der Wahrheit. Und das heißt, wenn ich in Liebe, nicht mit Gefühl, sondern mit einer Tat, darüber sprachen wir. Das heißt, ja, und dann sagt er, daran kann ich erkennen, oh, ich bin ja ein Kind Gottes. Und dann sagt er Folgendes, Vers 20, schaut mal. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, und das macht das Herz immer wieder, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Er weiß nämlich, wir sind in Jesus Christus gerechtfertigt. Unser Herz mag sagen, oh Willi, du kleiner Wurm und Unfähiger. Der Herr weiß mehr. Er weiß unser Stand in Christus. Er weiß die Vergebung in Christus. Und dann sagt Vers 21, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, und jetzt kommt's, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir immer bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. So, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, das heißt, wenn ich Gewissheit habe, wenn ich keinen Zweifel habe, sagt, dann ist das Herz zur Ruhe gekommen. Und dann kann ich bitten und werde bitten und ich bekomme das. Und warum kommt mein Herz zur Ruhe? Ich tue das, was er mir sagt. Was sagt er uns? Glaub an mich und lieb deine Brüder. Kennen wir, oder? Das steht nämlich gleich darunter. Vers 23. Und das ist ein Gebot, dass wir an den Namen des seines Sohnes Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Das ist das. Wenn ich das tue, dann weiß ich, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube an Jesus und liebe die Brüder. Und dann habe ich, dann ist mein Herz zur Ruhe gekommen. Und mit diesem Herz trete ich vor Gott und weiß, er wird mich hören. Das ist die Voraussetzung. Das ist der Zugang. Das ist der einzige Zugang, das Blut Jesu Christi. Nur auf dem Blut Jesu Christi kannst du zu Gott kommen und wissen, du bist angenommen, wissen, dir ist vergeben, wissen darum, er wird dich hören. Schnell Hebräerbrief, schnell, schnell. Hebräerbrief, ein herrlicher Abschnitt, Kapitel 10. Lest mir ab Vers 19. Da heißt es, da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Merkt ihr, freimütig. Wir Brüder und Schwestern, wir haben Freimut. Das heißt keine Angst, keine Furcht. Hebräer Kapitel 10 ab Vers 19. Haben wir Freimütigkeit. Und dann sagt er, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg. Das heißt, das ist das Neue. Das ist das, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus. Er hat es möglich gemacht, dass wir Gott begegnen, ohne zu sterben. Und dann sagt er, wie das geschehen ist. Er sagt, es ist der neue Weg, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Das bedeutet, dass er sein Leben dahin gab, dass er Mensch wurde, starb und auferstand und dadurch einen neuen Weg geschafft hat, dass wir zu Gott kommen können. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. Und jetzt schaut mal, jetzt. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Kein zweifelndes Herz. Kein ängstliches Herz. Kein Herz, das denkt, ja, oh, wird Gott mich annehmen oder nicht? Sind meine Sünden mir vergeben, ja oder nicht? Bin ich jetzt vor Gott gerechtfertigt, ja oder nicht? Das ist kein wahrhaftiges Herz. Ein Herz, das immer noch zweifelt, ein Herz, das immer noch ein schlechtes Gewissen hat, ist kein wahrhaftiges Herz. Lest mir weiter. Wie müssen wir Gott nahen? Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Und jetzt schaut man, in voller Gewissheit des Glaubens. Nicht fühlens, nicht erlebens, Glauben. Welche Gewissheit? Dass wir durch Jesus Christus, durch sein Fleisch Zugang haben, dass das der neue Weg ist, dass das jetzt möglich ist, das glauben wir. Dadurch kriegen wir unser Herz zur Ruhe. Lesen wir weiter. Voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Wie sollen wir Gott nicht nahen? Wie sollen wir vor Gott nicht kommen? Mit einem zweifelnden Herz, mit schlechtem Gewissen. Und wisst ihr, was der Jakobusbrief sagt? Ihr werdet bald das noch viel mehr darüber hören, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Was der Jakobusbrief sagt, dass man, wenn man zweifelt, es von Gott nicht bekommt. Wir können Gott nicht nahen im Zweifeln. Wir können Gott nicht nahen und bitten und nicht glauben. Brauchen wir nicht erwarten, dass wir etwas von ihm bekommen. Wir müssen in Glauben kommen. Und in Glauben können wir nur kommen in Gewissheit. In Gewissheit können wir nur kommen, wenn unser Herz besprengt und gereinigt ist vom bösen Gewissen. Von welchem Gewissen? Meiner Schuld, meiner Sünde, meiner Unzulänglichkeit. Wie kann ich das reinigen lassen? Durch das Blut Jesu Christi. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich weiß es, mir ist vergeben. Nicht ich hoffe, ich weiß es. Mein Herz kommt zur Ruhe. Und dann gehe ich zu meinem Vater und ich rede mit ihm wie zu meinem Vater. Zum Vater rede ich und sage, Papa, bitte, kannst du es mir geben? brauche Hilfe. Was für eine herrliche. Lies mit mir noch Vers 23 noch zu Ende. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Lasst uns das bewahren, nicht verlieren. Das ist wichtig, dass wir das bewahren, nämlich dieses Bekenntnis. Ich bin gerechtfertigt in Jesus Christus. Bewahrt die Gewissheit. Es ist wichtig, dass wir wissen, sonst leidet unser Gebetsleben und wir brauchen nicht erwarten, dass Gott uns auf irgendeine Art und Weise hört. Die Schrift sagt sogar, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8 muss es sein, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände erheben sollen, so viel schon charismatische Bewegung, erheben sollen und dann heißt es, nicht im Zweifel, nicht im Zorn und nicht im Zweifel. Wenn Männer beten, und Frauen übrigens auch, dann nicht im Zweifel. Das ist nicht, wir können so nicht beten. Wie viele Christen beten aber so? Immer mit einem zweifelnden Herzen. Jesus, reicht es? Jesus, vergibst du? Werde ich ankommen? Kriege ich ewiges Leben? So geben wir ihm nicht die Ehre. So ziehen wir nicht hinein in die Tore und mit Lobpreis und Danksagung. Wir ziehen so nicht in den Vorhof und mit Jubel und Gesang. So ziehen wir nicht ein. Aber so soll die Tochter Zion einziehen. So, sie soll sich freuen darüber, über all diese Herrlichkeit, über all diese herrlichen Wahrheiten. Wir müssen gewaschen werden. Unser Gewissen muss gewaschen werden. Wisst ihr, dass die Kinder Gottes reingewaschen sind? Ihre Herzen sind reingewaschen? Letzte Stelle für heute. Und nächsten Sonntag setzen wir hier wieder an. Darf ich euch bitten, Titus mir aufzuschlagen? Wie wird dieses Herz gewaschen? Wann wird dieses Herz gewaschen? Titus, Kapitel 3. Ab Vers 4 lese ich euch. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute denen angegeben habe bei der Technik, aber euch sage ich es jetzt. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das heißt, deine, meine Rettung, wer hat es vollbracht? Er. Wer hat es gemacht? Er. Haben wir dazu was beizutragen? Nicht unsere Werke. Seine Barmherzigkeit ist das. Das ist das Evangelium, oder? Und jetzt schaut man, wie hat er das getan? Jetzt liest mit mir weiter. Durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes. Was ist deine und meine Wiedergeburt? Waschung. Das ist die Waschung. Nicht die Taufe ist die Waschung. Die Taufe symbolisiert aber das. Darum machen wir es im Wasser. Hatten wir letzten zwei Sonntage gehabt. Menschen erleben, bekommen neues Leben. Sie nehmen Jesus Christus als ihren Erlöser an. Und sie werden reingewaschen von ihrer Sünde, sodass ihre Sünden weiß wie Schnee und weiß wie Wolle werden. Wann geschieht das? Das ist Wiedergeburt. Das ist es. Aber wenn wir in der Wiedergeburt reingewaschen sind, dann bedeutet das gutes Gewissen. Dann bedeutet das Freimut. Dann bedeutet das Zugang und keine Furcht. Dann bedeutet das, ich kann mit Zuversicht bitten und wissen, dass ich es habe. Letzte Anmerkung für heute. Und dass ich weiß, da ich weiß, dass viele der Gäste heute nächsten Sonntag nicht da sein werden, und ich weiß nicht, ob sie die Predigt die nächste hören werden, lasst mich euch nur eine Sache kurz zeigen und die belege ich nächstes Mal in den nächsten Sonntag tiefer. Wir gehen nochmal zum ersten Johannesbrief, gehen nochmal zu unserem Test. Um was geht es bei all dem? Was ist das, was wir bitten? Lest mal mit mir Vers 14 und folgende nochmal. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Liebe Geschwister, was ist sein Wille? Ist sein Wille, dass du gesund bist? Ist sein Wille, dass du keine Krankheiten hast? Ist sein Wille, dass du von Krankheit befreit wirst? Ist sein Wille, dass du gesund, dass du Essen hast, dass du weißt, was ich all deine Bedürfnisse? Redet Johannes in seinem Brief von diesen Dingen? Aber das ist sofort, was wir denken. Ja, beten? Unser Anliegen vor ihm bringen, unsere Wünsche bringen. Von was ist das Thema dieses ganzen Briefes? Die Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Um was geht es in diesem Brief? Um ewiges Leben. Wenn wir bitten, Um ewiges Leben. Ist es sein Wille, dass wir leben? Ja. Das ist sein Wille, dass wir leben. Also, sagt die Schrift, dann haben wir es, was wir erbeten haben, oder? Auch wenn wir es noch nicht sehen. Was nicht sehen? Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Aber wir haben es jetzt, obwohl wir es jetzt noch nicht so sehen. Versteht ihr das? Davon redet ihr, Johannes. Wenn er sagt, wir bitten und wir sollen so damit umgehen, glauben, dass wir es schon haben. Was? Wenn du, Jesus Christus, deine Schuld bekannt hast, wenn du gesagt hast, ich glaube an dich, Jesus, du bist mein Erlöser, dann sagt die Schrift, und wenn du den gebeten hast, dir ewiges Leben zu geben, dann sagt die Schrift, zweifle nicht, dass du es hast. Leb so, du hast es schon, obwohl du es vielleicht noch gar nicht siehst. Hast du darum gebeten? Er hörte dein Gebet. In Jesus Christus? Ja. Wenn du in Christus kommst und ewiges Leben bittest, dann verspricht er, du kriegst es. Er steht zu seinem Wort. Wenn du nicht in Christus betest, nicht auf der Grundlage des Blutes betest, nicht. Aber wenn du in Jesus Christus zu ihm kommst, sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er sagt, und alle, die du zu mir bringst, niemand verliere ich. Ich werde sie alle auferwecken. Er verspricht es. Er steht, wenn du das bittest, wenn du nach dem ewigen Leben bittest, in seinem Namen, das heißt in seinem Person, in seiner Person, in seinem Erlösungswerk, dann kannst du damit rechnen, dass du es bekommst. Ist das nicht herrlich? Das ist Heilsgewissheit. Das ist, was er sagt. Schaut mal. Und wenn wir wissen, Vers 15, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wir wissen, dass wir es haben. Nicht wir fühlen, dass wir es haben. Wir wissen. Warum? Wir haben es gebetet. Er hört uns. Wir haben Jesus Christus, die Grundlage. Ich hab's. Ist das kompliziert? Eigentlich nicht. So ist das. Das ist die Gewissheit. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Wir haben ihn gebeten. Er hat es uns gegeben. Und wir wissen, dass wir es haben. Nächsten Sonntag werden wir uns die nächsten Verse anschauen. Und noch ein bisschen da bei den ersten bleiben, aber noch weitergehen. Und dann werden wir von einem hören, wenn er sagt, aber ich bitte nicht. Ich sage euch, ihr sollt nicht für die bitten, die diese eine Sünde begangen haben, und die Sünde zum Tod. Für die, sage ich, müsst ihr nicht bitten. Von was ist die Rede? Warum redet er darüber? Welche Sünde, für die kann man nicht bitten? Von welcher Sünde ist hier die Rede? Nächsten Sonntag wollen wir uns darüber Gedanken machen und hoffentlich auch da die tröstliche und die herrliche Botschaft des Evangeliums sehen, in der Erlösung unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, ich bete darum und wünsche, dass ihr das Wort prüft, nicht meine Predigt, nicht meine Rede, auch nicht die Unzulänglichkeit, sondern das Wort. Hier heißt es, dies haben wir geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr wisst, die Grundlage ist das Wort, steht's da. Was steht da? Wenn wir wissen, was da steht, dann glauben wir, was da steht. Wenn wir glauben, was da steht, haben wir ewiges Leben. Denn das ist das Zeugnis an die Kinder Gottes. Amen.